Wenn Kamil Stoch einen gescheiten Wettkampf macht, dann kann ihn keiner mehr holen. Das ist die Einschätzung von Skispringer Karl Geiger vor dem letzten Springen der Vierschanzentournee gewesen. Und er hat recht gehabt. Kamil Stoch gewinnt in Bischofshofen und damit auch zum dritten Mal die Tournee. Michaela Sachenbacher berichtet.
Besser geht's nicht und das war absolut verdient, der Sieg für Kamil Stoch heute in Bischofshofen und auch in der Gesamtwertung. Insgesamt schon der dritte Tourneesieg für den Polen. Chapeau. Und natürlich war er glücklich.
Sounds great. I'm really happy from the work which I did from the beginning of this tournament until the end.
Aber auch Karl Geiger mit einer tollen Leistung und einem optimalen Abschluss in Bischofshofen. Dritter ist er heute geworden mit zwei tollen Sprüngen und damit sogar noch auf Platz 2 in der Gesamtwertung geflogen hinter Stoch.
Ich bin echt froh, dass ich das heute noch so hinbracht habe. Ich hatte die letzten Tage echt zum Knabbern, das gebe ich ganz ehrlich zu. Es war keine einfache Kost für mich, aber jetzt heute noch mal echt geschafft, die Spannung noch mal hochzufahren und einen guten Wettkampf gemacht und da bin ich überglücklich drüber.
Ganz bitter endete die Tournee für Markus Eisenbichler. Er wollte zu viel, verpatzte seinen ersten Sprung komplett und schaffte es so nicht einmal in den zweiten Durchgang.
Also das war jetzt so ein Drecksprung. Ja, bin ich selber von mir überrascht, aber das spiegelt halt auch das wieder, dass ich zurzeit einfach nicht das Selbstbewusstsein habe, dass ich da einfach durchradiere und einen ordentlichen Sprung mache, sondern einfach am Suchen bin zurzeit, schon die ganze Tournee jetzt durch.
Das war es dann auch mit einer guten Platzierung für Eisenbichler in der Tournee-Gesamtwertung, eher nur auf Rang 16.
Keine Überraschung also in Bischofshofen. Eine Überraschung hat es hingegen in Zagreb beim Ski-Alpin-Weltcup gegeben, denn dort gewinnt Linus Strasser zum ersten Mal einen Slalom. Erich Wartusch.
Es war eine Mischung aus Fassungslosigkeit, Tränen und extremer Freude. Linus Strasser holt sich seinen ersten Slalom-Weltcup-Sieg dank eines furiosen, mutigen, riskanten zweiten Laufes auf der weichen Piste am Slieme. Ein Lauf, der ihn von Platz 8 nach dem ersten Durchgang ganz nach vorne katapultiert.
In mir die Emotionen sind unglaublich und da ja, fehlt die Menge an Zuschauern. Also es ist ein bisschen gemischt. Man will es rausblären, was ich auch gemacht habe. Aber es fehlt irgendwie was. Aber trotzdem, ja. Unglaublich.
Ein unglaublicher Erfolg auch deshalb, weil Strasser nach einer Sehnenentzündung im Oberschenkel nur mit Trainingsrückstand in den Winter gestartet war. Schon vor Weihnachten hatte er in Madonna di Campiglio mit Platz 6 seine Form angedeutet. Nun der Sieg vor den beiden Österreichern Manuel Feller und Marco Schwarz. Angesichts des strahlenden Triumphators geht der gute 17. Platz von Sebastian Holzmann fast unter.
Seit Monaten demonstrieren in Belarus hunderttausende Menschen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko. Trotzdem schien der Eishockey-Weltverband entschlossen zu sein, die Eishockey-WM im Mai in Belarus auszutragen. Nach viel Kritik scheint der Weltverband jetzt aber nach Alternativen zu suchen, berichtet Tilko Gries.
Der Eishockey-Weltverband führt Gespräche mit anderen möglichen Ausrichterländern, so Präsident Fasel. Welche das seien, das sagte er nicht. Der Chef des großen und einflussreichen russischen Verbandes, Wladislav Tretjak, nannte zudem ein wichtiges Datum, am 25. und 26. Januar, Tage der Weltverband und dann werde entschieden. Aus Belarus selbst gab es keine offizielle Stellungnahme. Dort allerdings sind zurzeit Feiertage, die orthodoxe Kirche feiert Weihnachten. In den vergangenen Tagen war allerdings aufgefallen, dass auf einer offiziellen belarussischen Liste mit Ankündigungen der Sportereignisse dieses Jahres ausgerechnet die Eishockey-Weltmeisterschaft fehlte. Das wurde später damit erklärt, diese Veranstaltung unterliege den Anordnungen von Präsident Lukaschenko und die brauche daher keine gesonderte Ankündigung. Die belarussische Stiftung Sportsolidarität, ein Zusammenschluss von Sportlern und für Sportler, die sich gegen das Regime in Minsk aussprechen, warb unter Sponsoren für eine Entscheidung gegen Belarus als Austragungsland. Die Stiftung schreibt auf Facebook, wie es um die Menschenrechte bestellt sei, das habe man Unternehmen wie Volkswagen oder dem Motorölhersteller aus Ulm, Liquimoli, schriftlich geschildert.
In einer Woche beginnt in Ägypten die Handball-WM. Trotz Kritik von Vereinen und einigen Spielern sollen auch Fans in der Halle mit dabei sein. 20% Auslastung will der Handball-Weltverband. Das deutsche Team reist kommenden Dienstag nach Ägypten, 3 Tage vor dem ersten Spiel gegen Uruguay. Eigentlich zu wenig, um wirklich sicher zu gehen, dass alle Beteiligten auch wirklich ohne Corona nach Ägypten gereist sind. Aber vor der WM muss die DHB-Mannschaft auch 2 EM-Qualifikationsspiele absolvieren, jeweils gegen Österreich. Das erste hat die Mannschaft souverän mit 36-27 gewonnen. Daniel Neuhaus.
Der Auftritt der deutschen Handballer war insgesamt überzeugend. Nur zu Beginn konnte Österreich das Spiel offen halten, weil die deutsche Abwehr zu passiv war. Ab Mitte der ersten Halbzeit zog Deutschland dann langsam davon, Am Ende wurde es deutlich, 36-27. Die DHB-Auswahl hielt die Konzentration bis zum Schluss hoch. Durch den Sieg ist das Team von Alfred Gislason der Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 ein großes Stück näher gekommen. Wichtiger war für den Bundestrainer aber die Tatsache, dass er in der kurzen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft unter Wettkampfbedingungen testen konnte. Unterschiedliche Abwehrformationen und Systeme, Spielanteile für alle Akteure. Gislason probierte viel aus und war am Ende auch einigermaßen zufrieden. Nachdem in den vergangenen Tagen vor allem Abwehrarbeit trainiert wurde, soll in den nächsten Trainingseinheiten der Angriff im Fokus stehen, bevor es am Sonntag dann, wieder in der EM-Qualifikation, zum erneuten Aufeinandertreffen mit Österreich kommt.
Letzter gegen Vorletzter. Mehr Abstiegskampf ist nicht möglich und umkämpft ist das Spiel zwischen Würzburg und dem FC St. Pauli in der zweiten Fußball-Bundesliga auch gewesen. Einen Sieger hat es nicht gegeben. Philipp Eger berichtet.
Tempo, Intensität, eine Führung und Überzahl, aber trotzdem kein Happy End für die Würzburger Kickers. Neuzugang Marvin Pieringer verwandelte nach gerade mal 9 Minuten einen berechtigten Foulelfmeter. Es folgten Chancen zum 2:0. Dann kassierte kurz vor der Pause sogar der St. Pauli-Kapitän Knoll die gelb-rote Karte. Und trotzdem konnten die Kickers nicht den ersehnten Befreiungsschlag landen. Der Tabellenletzte spielte mit einem Mann mehr in der zweiten Halbzeit, aber eben nicht klar und konsequent genug und kassierte sogar nach einer knappen Stunde den Ausgleich durch den Ex-Würzburger Rico Benatelli. Die Schlussphase hektisch mit vielen gelben Karten und am Ende ein gerechtes 1:1 im Kellerduell gegen St. Pauli.
Ein Bericht von Philipp Eger.